Mein größtes Learning in 2022 ist, dass mit den richtigen Menschen alles immer besser ist.
Hallo ihr lieben Menschen da draußen und herzlich willkommen zu meinem Podcast AufsteigerInnen. Ich bin Tijan Onaran, Unternehmerin, Investorin und Autorin und die Erste in meiner Familie. Und zusammen mit meinen Gästinnen spreche ich genau darüber, wie es ist, sich seinen Weg zu erkämpfen, ohne Tennisplatznetzwerk oder Startkapital. Check it out. Gleich geht's los mit der neuesten Folge meines Podcasts AufsteigerInnen. Davor gibt's noch einen Hinweis auf ein Startup, in das ich zufälligerweise auch investiert bin, nämlich Cheeks. Cheeks ist eine Erotik-Plattform, auf der ihr vier Bereiche findet. Zum einen erotische Filme und Tutorials, zum anderen Hörspiele, außerdem aufklärende und erotische Artikel im Magazin und last but not least Workshops. Also alle zwei Wochen gibt's mit PerformerInnen oder auch TherapeutInnen Workshops. Cheeks steht für selbstbestimmte Sexualität, frei von Scham und Stigma. Außerdem geht die Plattform auf die Bedürfnisse aller Geschlechter ein. Das heißt, das Thema Diversity findet da auch statt. Und ihr wisst alle, wie sehr mir das Thema am Herzen liegt. Geht doch mal auf die Plattform. Alle Infos dazu findet ihr in der Infobox. Und ich freue mich sehr, wenn ihr Spaß dabei habt. Jetzt geht's los mit der neuesten Folge von AufsteigerInnen. Ihr Startup heißt Raketenstart. Und wer meine nächste Gästin erlebt, wird schnell merken, Name ist Programm. Madeleine rockt. Warum? Sie ist Gründerin, Juristin und vor allem eines, mutig. In einem Interview hat sie einmal gesagt, Juristen sind schon ein spezieller Mensch. Madeleine versucht nichts anderes, als die Branche mit den speziellen Menschen zu revolutionieren. Und wenn sie das nicht macht, engagiert sie sich dafür, die Startup-Szene in NRW diverser zu machen. Mehr Frauen, mehr GründerInnen mit Migrationsgeschichte. Madeleine sagt, mit Raketenstart will sie das Recht demokratisieren. Und ich finde, das macht sie schon jetzt. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen, liebe Madeleine Holz. Ja, ich freue mich sehr, dass sie mir digital zugeschaltet ist. Wir beide kennen uns jetzt auch schon ein Weilchen, haben uns auch live und in Farbe häufiger gesehen, im wahrsten Sinne Farbe, weil wir beide tragen sehr gerne Farbe. Das gibt, finde ich, immer ganz knallige Bilder in diesem Internet. Und ich freue mich, dass sie meiner Einladung gefolgt ist, weil sie, wie ich finde, auch eine sehr spannende Geschichte hat als Gründerin, als Unternehmerin und vor allem auch noch in einer Branche, in der es mehr denn je Diversity braucht. Darüber werden wir mit Sicherheit auch reden. Herzlich willkommen, liebe Madeleine.
Hallo, danke für die Einladung.
Gerne. Geht's dir gut in diesen Tagen? Wir haben gerade gesagt, wir sind auf dem Finale hin zu Weihnachten. Es ist tough, oder?
Es ist tough, aber meiner Ansicht nach die beste Zeit im Jahr. Ich stelle meinen Weihnachtsbaum immer zum 1. November schon auf, einfach damit sich mehr lohnt, weil der so voll gestopft ist mit Kram. Von daher, bis auf das Wetter und dass es sehr dunkel ist, finde ich es eigentlich ganz nett. Und bei uns passiert natürlich auch gerade super viel und da bin ich sowieso total dankbar, dass das gerade alles so gut funktioniert und von daher kann ich nicht klagen.
Sitzt du dann auch manchmal unterm Weihnachtsbaum und reflektierst nochmal und denkst so, boah, was war das für ein krasses Jahr? Hast du auch so ein Ritual?
Ja, ich mache das tatsächlich so, dass ich mir immer nochmal so Monatsübersichten mache, was irgendwie so gut funktioniert hat, weil ich finde, also bei mir ist es zumindest so, ich erlebe immer so viele Dinge, dass es super schwer ist, das mal so zu pausieren und mal so sich Zeit zu nehmen, das mal so sacken zu lassen. Weil irgendwie jede Woche, dann bist du wieder hier auf einem Event und dann da wieder. Und ich glaube, für ein normales Gehirn ist das manchmal auch einfach viel zu viel. Und dann finde ich irgendwie die Weihnachtszeit immer schön, wenn man sich nochmal so hinsetzen kann und sich auch einfach nochmal ausschreibt, was halt gut war. Und das kann man ja auch mit der Familie dann auch nochmal richtig gut. Und deswegen mache ich das schon.
Kannst du deine Erfolge eigentlich gut genießen oder feiern?
Ich habe inzwischen einen relativ hohen Maßstab an Dingen, wo ich halt so zu mir selber sage, okay, ich klopfe mir jetzt mal selber so richtig krass auf die Schulter, eben weil alles so schnelllebig auch ist und irgendwie gefühlt als Gründerin ist es ja so, sobald du das eine Ziel erreicht hast, hast du so das nächste Jahr schon geplant, ne? Und du rennst ja so marathonmäßig irgendwie weiter. Aber ich habe mir das jetzt schon in den letzten Monaten sehr zu Herzen genommen, weil ich irgendwie so festgestellt habe, boah krass, jetzt sind irgendwie schon 3 Jahre Startup rum. Das zieht so krass an einem vorbei und irgendwie musst du auch selber einfach mal zu dir sagen, wie cool das ist, was du da so machst. Ich habe Glück, weil ich habe so eine ganz coole Gründerinnen-Freundes-Clique und dann bringt halt immer jemand anders Champagner mit und das daraus haben wir schon so ein richtiges Ritual jetzt gemacht und das ist richtig schön, weil dann musst du das nicht nur so mit dir alleine machen, sondern du hast dann irgendwie nochmal so 4 Mädels, die so sagen, boah krass, richtig geil. Das macht auch nochmal einen Unterschied, ne, dass man das nicht nur so mit sich alleine irgendwie macht, sondern Wir gehen irgendwie so alle durch dasselbe durch.
Ja, aber das ist vielleicht tatsächlich auch schon mal ein Tipp an diejenigen, die zuhören, genau solche Rituale sich zu schaffen. Gerade finde ich auch, wo es jetzt auf Ende des Jahres zugeht, nochmal zu reflektieren, was lief gut, welche Punkte will ich nächstes Jahr setzen. Ich weiß es an mir selber. Gerade dann, wenn du mit einer hohen Geschwindigkeit unterwegs bist, dann vergisst du häufig, dich selbst auch nochmal ja zu feiern und zu sagen, krass, was ich eigentlich alles hier auf die Beine gestellt habe. Und das finde ich aber auch so interessant bei dir. Ich meine, ich habe es vorhin ganz kurz gesagt zu Beginn, wir sind uns ja jetzt häufiger schon begegnet, erst übers Internet, wie es meistens so ist, und dann sozusagen analog, waren auch in einigen Projekten auch schon zusammen. Und ich finde das so interessant, mit welcher Energie du auch gerade in der Rechtsbranche unterwegs bist. Jetzt habe ich ja manchmal einen Fuß drin, weil wir doch manchmal ein Projekt haben, wo wir in puncto Diversity beraten, aber ich habe so den Eindruck, puh, also da müssen wir echt noch viel tun. Ist das nur mein Eindruck oder ist das wirklich so?
Da ist echt noch viel zu tun. Also ich habe heute Morgen noch mit einer Freundin ein Scherzchen drüber gemacht. Es kam wieder irgendein Artikel raus, wie Kanzleien und Rechtsabteilungen irgendwie digitaler arbeiten können. Und wir machen uns da immer so ein bisschen drüber lustig, weil wenn du halt so als Gründerin mit allen möglichen Tools wie Slack, Asana und so arbeitest und du automatisierst irgendwelche Workflows und dann siehst du manchmal so, was in der Rechtsbranche gerade so der Status quo ist, das ist schon krass. Also ich hatte letztens ganz lustig so einen Artikel gelesen über die Digitalisierung des Jurastudiums und da hat jemand ernsthaft so Legal Tech Hacks darüber geschrieben und dann ging es halt um Microsoft Word. Und ich dachte so, was soll das? Und okay. Ich dachte, euer Ernst? So, also ich weiß nicht. Und das repräsentiert es aber halt ganz gut, ne? Weil halt, ich weiß nicht, das finde ich so schade an der Rechtsbranche, die da halt jetzt gerade am langen Hebel sitzen. Es sind halt überwiegend ältere weiße Herren, die haben halt mit Digitalisierung selber natürlich im Studium fast nichts zu tun gehabt und haben zum Teil halt auch wirklich noch Assistenten, denen die ihre E-Mails diktieren. Und dementsprechend natürlich für jemanden wie mich unglaublich großes Potenzial, da halt mal so reinzugrätschen und mal zu gucken, okay, was kann man so machen. Aber es ist natürlich gleichzeitig auch eine Branche, die super schwierig und starr ist, weil du natürlich da, würde ich jetzt mal sagen, in so eine Zielgruppe reinstichst, die größtenteils aufgrund ihres Abrechnungsmodells ja auch gar nicht digitalisieren will. Ne? Wenn du auf Stundenbasis abrechnest, dann ist das Letzte, was du willst, automatisieren, weil dann kannst du nicht mehr so viel abrechnen. Und dann kommen irgendwie so junge Leute wie ich um die Ecke, ja, sagen, ja, das kann man automatisieren und das und ja, das braucht man ja gar nicht. Und auch das Wort Kundenzentriertheit fällt da halt eigentlich nicht. Ich sage immer, deswegen nennen die Anwälte auch ihre Kunden nicht Kunden, sondern Mandanten, weil es einfach eine ganz andere Dynamik irgendwie ist. Und ja, sehr viel zu tun, gerade in Deutschland noch. In den USA gibt es Legal Tech irgendwie schon so seit 20 Jahren, würde ich sagen. Zumindest nennt man es da, glaube ich, so seitdem. Und da ist ja noch sehr viel grüne Wiese und sehr viel Schlamm, durch den man auch irgendwie warten muss.
Ja, ich musste gerade so lachen, also einmal bei dieser Word-Geschichte und sonst auch.
Ist so krass, oder?
Wenn du alle Stricke reißen, kannst du ja immer noch so ein Comedy-Programm dann daraus machen, kannst du dir mal überlegen.
Ganz ehrlich, das habe ich auf meiner To-Do-Liste. Das habe ich schon.
Ich sehe es schon.
Ich bin in meinem Freundeskreis bekannt dafür, irgendwie immer so Karikaturen der Startup-Szene und der Anwaltsbranche und so zu machen.
Ich finde, du machst das auch mit so einem trockenen Unterton immer. Also ich müsste bei allem irgendwie wahrscheinlich selber wahnsinnig lachen. Ja, könnte mich nicht zusammenreißen. Aber okay, wir haben jetzt sozusagen ein Zukunftsmodell für dich. Das ist ja schön. Gleich zu Beginn meines Podcasts haben wir schon eine Zukunftsoption für dich. Also es wird immer für dich weitergehen, wobei es wird es auch so. Wir spulen aber jetzt nochmal zurück zu deinen Anfängen. Ich habe es in der Intro schon gesagt, was du heute machst. Aber wir fangen mal da an, wo du gestartet bist. Hier in meinem Podcast sind ja Menschen zu Gast, die in Anführungszeichen, ich weiß, der Begriff ist besetzt, aber ich will ihn trotzdem nochmal nennen, aufgestiegen sind. Du bist ja auch die Erste bei euch in der Familie, die da ihren Weg gegangen ist, Unternehmerin geworden ist. Wie war das für dich als diejenige, die da sagt, hey, ich habe Bock, mich selbstständig zu machen?
Also das Witzige ist, ich bin tatsächlich nicht die Erste, die sich selbstständig gemacht hat, aber ich bin quasi so die Erste, die Richtung Uni gegangen ist und dann sich trotzdem selbstständig gemacht hat.
Mhm. Was ja auch schon krass ist.
Voll. Also mein Papa ist im Garten- und Landschaftsbau selbstständig. Das, was sicherlich was ganz anderes ist als das, was ich mache. Und hat halt auch entsprechend nicht studiert und dementsprechend war das schon, also für mich war eigentlich immer klar, dass ich an die Uni will. Ganz lustige Geschichte, kurz vorm Abschluss in der 10. Klasse oder so habe ich irgendwie überhaupt erst mitbekommen, dass es sowas wie Ausbildung machen gibt. Irgendwie, weiß ich nicht, es war für mich immer so klar, okay, ich gehe dann an die Uni nach sonst wo in eine große Stadt und studiere dann da und mache irgendwas Cooles, dass das irgendwie so komplett an mir vorbeigegangen ist. Dann bin ich nach Bonn gegangen um zu studieren. Ich hatte ursprünglich überlegt, weil ich eigentlich Holländerin bin, nach Maastricht zu gehen. Mhm. Aber ich komme so aus so einem voll kleinen Dorf. Das kennt jetzt dank Corona jeder, Heinsberg.
Ja,
und auch nicht das Coolste, wofür du bekannt sein willst. Aber hey, jetzt wissen ungefähr alle, wo es ist. Also ich war irgendwie immer schon so voll, nicht outside, aber ich bin immer schon so aus der Reihe getanzt. Und deswegen wusste ich, dass ich Richtung Großstadt will, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, die Leute verstehen mich da einfach nicht. Dann war ich mal kurz zu einem Abstecher in Maastricht, um mir das da anzugucken. Aber da hast du wieder so Klassenverbände. Und ich war auch nie so der Klickentyp. Und dementsprechend war das einfach nicht so mein Modell. Ursprünglich wollte ich in den Journalismus. Da hat man mir aber gesagt, studier nicht Journalismus, weil wenn du gut schreiben kannst, dann brauchst du eher was Inhaltliches, worüber du schreiben kannst. Und da bin ich irgendwie auf die Schnapsidee gekommen, halt Jura zu studieren. Hätte ich vorher mit dem Staatsexamen gewusst, was da auf mich zukommt, hätte ich das vielleicht nicht gemacht. Aber hab's dann durchgezogen, weil ich fand, dass Jura ist so ein total cooles Handwerk. Du kannst in jedem Lebensbereich irgendwie was damit anfangen. Du kannst unglaublich viele eigene Dinge damit machen. Da hatte ich mit Gründung noch gar nicht so richtig geliebäugelt, aber ich dachte so, okay, du kannst Journalismus oder Politik oder was auch immer damit machen.
Du gewinnst jede Diskussion damit, oder?
Genau, ja, ja. Ich habe ja grundsätzlich immer recht, ne? Habe ich ja ein Examen drauf gemacht, dass ich immer recht habe.
Genau.
Ja, und dann bin ich aber während des Studiums, habe ich relativ schnell gemerkt, dass das irgendwie nicht so meine Welt ist. In Bonn ist es sehr konservativ. Alle, ich sag jetzt mal, Klischees, die du bei Juristen hörst, treffen dazu. Alle haben so Segelschuhe an und jeder hat so Perlenohrringe. Und ich habe mich damals halt schon genauso angezogen wie heute auch. Dementsprechend wirst du jetzt auch wieder lachen. Aber ich bin dann da immer durchs Juridikum getingelt und alle Leute fanden mich irgendwie seltsam.
Und alle haben so gesagt, Medienkunst ist eine Tür weiter, ist nicht bei uns. Ne?
Ja, ja, genau.
Aber hast du dich, vielleicht bleiben wir mal kurz bei dem Punkt, weil du gerade gesagt hast, du hast dann sozusagen als Erste bei euch studiert. Hast du dich da oft so allein gefühlt, dass du so dachtest, ja krass, irgendwie gefühlt in mich herum sind viele, deren Eltern vielleicht schon studiert haben, vielleicht auch sogar Juristen, Juristinnen sind und ich bin die Einzige hier?
Ja, voll. Also das ist, glaube ich, echt eher die Minderheit gerade da gewesen, weil Bonn so eine Prestigestadt für Jura ist und halt super viele Mediziner und Anwaltskinder einfach dahin gehen, um zu studieren. Und ich habe das halt sowohl finanziell natürlich gemerkt, bin relativ früh ausgezogen mit 16 und habe mich seitdem selber finanziert. Und das kriegst du im Studium ja dann schon mit, wer irgendwie dann nebenbei noch arbeiten gehen muss, um sich das Ganze halt zu finanzieren und wer halt so seine monatliche Überweisung irgendwie bekommt, was natürlich auch ein riesiges Privileg ist, ne? Da habe ich das schon irgendwie festgestellt, weil ich da auch, ich habe damals in der IT-Abteilung der Uni gearbeitet. Das heißt, es hatte noch so ein bisschen Nerd-Charakter. Das hat auch keiner so richtig verstanden. Jetzt rückblickend bin ich super dankbar, weil sonst könnte ich dieses Legal Tech gar nicht so machen. Aber da war ich ja tatsächlich eine der wenigen, die so richtig nicht an einem Lehrstuhl gearbeitet hat, sondern die halt wirklich des Geldes willen, sage ich jetzt mal, irgendwie einen Nebenjob hatte. Und das macht schon einen Unterschied, weil du halt einen ganz anderen Fokus während des Studiums hast und nicht deine einzige Sorge ist, irgendwie Examen zu schreiben, sondern du halt deinen Lebensunterhalt natürlich auch noch nebenbei verdienen musst.
Also hast du dir selber auch viel Druck gemacht oder wie bist du damit umgegangen?
Ja, voll. Also gerade dadurch, dass ich halt so früh ausgezogen bin, war es bei mir natürlich immer so ein Ding, okay, du kannst auch nicht einfach nach Hause zurück. So, wenn du jetzt, wenn das irgendwie nicht funktioniert. Deswegen war ich immer schon so ein Mensch, der dann irgendwie so Plan A, B und C hatte und immer sehr weit im Voraus einfach geplant hat, was passiert, wenn irgendwas mal nicht funktioniert, was ich mache. Das ist als Gründerin jetzt tatsächlich sehr, sehr schwierig, weil das jetzt sehr unvorhersehbar ist, was so passiert. Aber im Studium ging das noch relativ gut. Aber ich habe das natürlich an so Stellen gemerkt. In Jura machst du eigentlich für die Examensvorbereitung so ein privates Repetitorium, wo dann alle eigentlich hingehen. Und ich war eine der wenigen, die da nicht diese 200-300 Euro im Monat nochmal extra investiert hat, damit man da so diesen Privatunterricht bekommt. Weil ich mir gedacht habe, nee, also das ist jetzt auch einfach viel Geld, wenn du halt alles selber verdienst. Und habe dann mich letztendlich auch als eine der wenigen komplett alleine aufs Examen vorbereitet. Was aber rückblickend, glaube ich, auch total gut war, weil am Ende musst du ja auch alleine durch die Prüfung so durch, ne? Aber dadurch hast du automatisch schon so eine Rolle im Studium, die viele halt nicht verstehen und die dann halt aus der Reihe fällt. Und das ist irgendwie was, was sich halt durch mein ganzes Leben so gezogen hat.
Das aus der Reihe zu fallen, meinst du?
Ja, voll. Also sowohl modisch als auch irgendwie von den Visionen her, die ich so für mein Leben hatte und was ich halt irgendwie machen will. Ich wusste irgendwie in der Schule schon irgendwas ganz Verrücktes ist so vorherbestimmt und alle fanden das dann halt irgendwie seltsam. Ich bin damals schon auf Konzerte gefahren und bin dann irgendwie viel in der Weltgeschichte rumgetingelt, also eigentlich genauso wie jetzt. Aber ich habe dann erst, als ich zufällig in der Startup-Szene gelandet bin, verstanden, warum ich irgendwie immer schon so anders war.
Wie war das dann, als du gesagt hast, okay, ich habe irgendwie Bock zu gründen, weil du gerade sagst, du hast dort das noch verstärkt festgestellt? Mir ging es damals, wie ich weiß, dass wir uns darüber mal unterhalten haben, dieser Alien-Effekt hat sich dann bei mir fortgesetzt, eigentlich noch multipliziert. Wie war das bei dir? Kannst du dich an die ersten Veranstaltungen erinnern, an die du teilgenommen hast?
Ich bin ja relativ witzig in das Ganze reingerutscht, weil ein Kumpel von mir gründen wollte. Klassiker, keine Kohle für Anwälte und wenn du Jura studierst, dann hat irgendwer wird mal geblitzt oder so. Du wirst halt ständig gefragt, kannst du mal kurz hier drüber gucken? Genau so eine Story war das auch. Der hatte damals eine Markenrechtsabmahnung und ich habe mich dann mit meinem Prof da dran gesetzt und dann für den die Recherche gemacht und letztendlich haben die sich auch umbenannt. Und dann habe ich so festgestellt, boah, Startups, mega cool. Die sind auch irgendwie alle so ein bisschen größenwahnsinnig und ich finde das total cool, was die machen. Ich will das irgendwie unterstützen. Und die brauchen ja alle Rechtskram. So, warum gibt's nichts, wo Startups, die kein Geld haben, selber ihren Rechtskram machen können? Und da kommt quasi auch die Idee zu Raketenstart her. Dann bin ich nach Köln gezogen, weil in Bonn war noch nicht so wirklich so ein Startup-Ökosystem. Und bin dann da auf die ersten Events gegangen und dann natürlich direkt mal die Feststellung, okay, ich war so die einzige Frau. Was natürlich dann auch mal wieder so, ich weiß jetzt nicht, es verstärkt ja trotzdem irgendwie so dieses Alien-Effekt, nennst du das, glaube ich, ne? Mhm. War aber für mich nicht weiter schlimm, weil ich das halt aus der IT-Abteilung in der Uni schon gewohnt war und ich habe auch 12 Jahre Fußball gespielt. Von daher hat mich das irgendwie nie so krass gestört am Anfang. Aber da habe ich dann halt gemerkt, okay, du bist jetzt auf einmal das erste Mal in so einem Umfeld, wo Leute sich komplett neue Sachen ausdenken, wo Leute nicht sagen, ach krass mutig und wann machst du wieder was Richtiges, wenn du erzählst, dass du irgendwie eine Gründungsidee hast, sondern wo Leute halt so sagen, ach ja, voll cool, hast du mal hier und darüber nachgedacht, sprich doch mal mit dem und dem. Und das war so ein ganz anderes Umfeld, weil das so hilfsbereit ist, ohne gleichzeitig was dafür zu erwarten und halt nicht so dieses negative Mindset, dass die Leute dich halt, und so war das zum Beispiel in Heinsberg immer total, dass die Leute immer gesagt haben, aha, okay, und taugt das was? Und naja, ich glaube ja nicht so. Und dieses Negative ist, glaube ich, auch sowas, was in der deutschen Startup-Szene trotzdem im Vergleich zu den USA immer noch ziemlich krass verankert ist. Und wahrscheinlich auch einer der Gründe dafür, warum wir halt hier nicht so die riesen Unicorns und neuen Geschäftsmodelle haben, weil das eher so eine Zweifler-Mentalität natürlich ist, ne?
Und sag mal, wie hast du das Ganze finanziert am Anfang?
Ich hatte tatsächlich während meines Studiums meine BAföG-Schulden schon angespart wieder durchs Nebenherarbeiten.
Ah, okay. Mhm.
Und dann habe ich irgendwie, also ich hatte am Anfang das Gründerstipendium, da musste ich mir halt überlegen, okay, was machst du jetzt? Suchst du dir direkt schon Business Angels oder sowas? Ich komme ja nicht aus dieser Bubble, ne? Das ist ja auch so, die Startup-Szene ist sehr monoton, es sind sehr viele BWL-Dudes, die an der WHU waren, so. Und ich musste mir halt alleine, wie dieses ganze System funktioniert, komplett selber aneignen. Und ich kannte jetzt auch nicht so viele Geschäftsführer, die mal kurz 30.000 Euro für mich locker machen, weil ich mir so eine Plattform ausgedacht habe. Das heißt, für mich war völlig klar, okay, ich muss jetzt halt entscheiden, zahlst du halt BAföG auf einmal zurück oder investierst du das jetzt halt in die Firma? Und das habe ich dann damals quasi in die Gründung gesteckt. Und dann habe ich nebenbei noch so Marketingkonzepte geschrieben und dadurch dann die ersten Mitarbeiter so finanziert und alles, was so an Unkosten aufkam. Ich habe das dann 2 Jahre komplett eigenfinanziert und dann haben wir irgendwann so einen Punkt erreicht, wo ich so gemerkt habe, okay, das Einzige, was uns ausbremst, ist, dass wir kein Geld haben. Und im Legal-Tech-Bereich in Europa tut sich gerade relativ viel und dann habe ich halt entschlossen, okay, jetzt ist so der Zeitpunkt, da fühle ich mich auch wohl damit, Leute mit reinzunehmen, weil ich halt weiß, wo es hingehen soll. Und jetzt brauche ich theoretisch nur noch Leute, die halt an das glauben, was ich machen will.
Hast du oder hattest du je Existenzängste?
Ja klar, immer. Also nicht immer, durchgehend immer, aber das ist natürlich schon was, was einen durchgehend begleitet. Ne? Also ich habe letztes Jahr, als dann auch irgendwie mit Corona war natürlich super schwierig, weil plötzlich keine Events mehr stattgefunden haben und wenn du halt nicht schon ein krasses Netzwerk hast und das habe ich mir ehrlich gesagt komplett selber aufgebaut, weil ich halt eben nicht irgendwie, meine Eltern konnten mir keine Intros zu irgendwelchen anderen Leuten machen. Und dann, als die Events weggefallen sind, war das natürlich schon schwierig. Und dann ist LinkedIn halt voll der Gamechanger für mich geworden, weil ich immer schon so jemand war, der drüber geschrieben hat, was er denkt oder was er gerade so macht. Und auf LinkedIn war das jetzt plötzlich auch nochmal thematisch so ein Match, was die Leute irgendwie interessiert hat. Und dann habe ich mir darüber quasi mein eigenes Netzwerk aufgebaut und habe dann halt relativ schnell festgestellt, okay, wenn wir jetzt anfangen wollen, brauchen wir halt Geld. Und dann habe ich zum Beispiel auch für verschiedene Fördertöpfe uns beworben. Aber wir waren halt noch so early und das ist das Problem bei Tech. Du musst halt, um eine Plattform zu bauen, brauchst du halt Geld, weil du Entwickler bezahlen musst. Und deswegen ist es super schwierig, an diesen Punkt zu kommen, wo du dann Geld bekommst, weil da die Leute immer schon was sehen wollen. Außer du bist halt schon vorher bei Rocket Internet gewesen und hast diese Logos, die du auf deinen Lebenslauf packen kannst. Aber dadurch, dass ich das im Studium gegründet habe, hatte ich halt auch diese Checklist-Sachen nicht. dann hatte ich schon mal, also wir hatten einen Topf, für den wir uns beworben hatten, den haben wir dann nicht bekommen. Und das war schon so, dass ich vorher gesagt habe, boah, wenn wir das jetzt nicht kriegen, mache ich nicht mehr weiter. Weil das echt krass ist, wenn du irgendwie 2 Jahre lang jeden Cent so 5-mal umdrehst und dir selber halt auch gar kein Gehalt auszahlst.
Ja,
und das belastet natürlich richtig krass. Ich glaube aber jetzt so rückblickend bin ich super froh, dass ich das so gemacht habe, weil ich dadurch sehr wählerisch sein konnte mit allen Investoren, die wir jetzt halt mit reingenommen haben, weil ich nie abhängig davon war, sondern wusste, ich kann halt auch super low erstmal selber auch davon existieren. Und dann gleichzeitig haben wir halt bis zu einem Punkt gewartet, wo wir auch schon was hatten und wo ich selber auch in diese Rolle so reinwachsen konnte und auch selber verstanden hatte, wie der Markt so funktioniert. Dementsprechend ist das schon gut so und ich nehme das immer jetzt als Argument für Investoren. Ist natürlich gut, wenn du einen Gründer hast, der auch schon selber mal Geld verdient hat, der geht halt ganz anders mit deinem Geld um, als jemand, der irgendwie so von Anfang an die 2 Millionen hinterhergeschmissen bekommt, so nach dem Motto.
Du hast gerade gesagt, es gab natürlich auch Zeiten, wo du dir kein Gehalt ausgezahlt hast. Ich glaube, das kennt jeder Gründer, jede Gründerin. Aber wann hast du so gemerkt, okay, meine Idee funktioniert und das Ganze lässt sich tatsächlich auch finanzieren?
Ja, also tatsächlich war das jetzt Anfang 2022. Da habe ich 2 Frauen, die mich über LinkedIn kannten, tatsächlich über unseren Case zu Business Angels gemacht. Mir war das total wichtig, dass wir auch sehr stark female-funded sind. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich glaube, viele Dinge verstehst du stärker, wenn du selber Investorin bist. Und gerade in dieser Rechtsbranche, wenn du selber Anwältin bist oder Inhouse-Counsel, dann weißt du halt genau, wie dieses Umfeld tickt. Und ich glaube, das ist ein unglaublicher Mehrwert. Und dann habe ich die quasi mit reingenommen, weil die auch an die Idee geglaubt haben von Anfang an. Und dann haben wir damit auch, also wir hatten kurz vorher die Plattform gelauncht, hatten aber dann schon festgestellt, okay, die Nachfrage ist halt riesig. Wir haben, ich glaube, bis heute 360 Startups schon auf der Plattform drauf, ohne dass wir jetzt krass Marketing oder sowas gemacht haben. Außer, dass wir halt da sind. So.
Toll.
Das heißt, die Nachfrage nach dem Produkt war von Anfang an eigentlich total krass da. Nur der Zugang war irgendwie nicht so wirklich da für die Leute. Also jeder sagt irgendwie, wir haben, ich glaube, inzwischen mit mehr als 700 Startups auch gesprochen darüber. Und jeder würde halt seine Rechtsthemen selber machen, wenn es irgendwie ein Tool gibt, was auch so ein juristisches Grundverständnis irgendwie mitgibt, dass man überhaupt selber diese Inhalte erstellen kann. Und das ist ja genau die Grundidee von dem, was wir machen.
Ich finde es super spannend, was du sagst, auch tatsächlich fokussiert zu bleiben und den eigenen Fahrplan nicht aus den Augen zu verlieren. Was hilft dir denn für diejenigen, die jetzt zuhören, genau in solchen Zeiten am meisten, weil du hast vorhin gesagt, man bewirbt sich vielleicht auf etwas, auf einen Zuschuss oder ne, es gibt ja auch Leute, die zuhören, die jetzt keine Gründer, Gründerinnen sind, die haben sich vielleicht auf einen Job beworben, das hat nicht funktioniert oder man stellt eine Idee, Projektidee vor, die wird nicht angenommen. Was hilft dir in solchen Momenten, wo du merkst, boah shit, jetzt haut's mir wieder richtig voll runter und ich muss wieder mich aufrappeln und aufstehen? Was hilft dir dann?
Ich glaube, was am wichtigsten ist, ist, wenn man selber so merkt, okay, es geht gerade einfach nicht, das auch einfach mal zuzulassen, dass es einem vielleicht nicht so gut geht an einem Tag und dann auch nicht sich zu zwingen, irgendwie weiter durchzuziehen oder so. Weil ich glaube, manchmal fehlt einem auch einfach ein bisschen Abstand. Und ich glaube, gerade am Anfang nimmt man natürlich alles, was nicht funktioniert, was man sich so vorgestellt hat, auch sehr persönlich.
Total.
Meine Erfahrung ist aber halt so, dass man so, wenn man so 1-2 Nächte drüber geschlafen hat, ist halt irgendwie nur noch so halb so schlimm. Das ist immer einfacher gesagt als umgesetzt. Aber das hat mir tatsächlich immer sehr geholfen. Also halt auch wirklich mal abzuschalten, sich mit Leuten zu treffen, die einen super finden, mit denen man sich gut versteht und denen vielleicht nicht daran liegt, immer direkt die nächste Lösung dir vorzuschlagen, sondern Leute, die auch einfach mal nur zuhören können. Ich glaube, das ist eine sehr große Qualität, dass du nicht immer direkt, ja, hast du mal das versucht, hast du mal das versucht, weil ich glaube, jeder kennt das so. Man hat sich selber schon 1 Million Mal Gedanken darüber gemacht. Und manchmal hilft es auch einfach, wenn einfach jemand mal zuhört und sagt, boah, ist jetzt richtig scheiße, kann ich verstehen, dass es dir nicht gut geht.
Ja. Und dann aber wieder sagt, du wirst es packen.
Ja, ja,
und
genau.
Irgendwie so, hey, das wird schon. Aber du hast recht, manchmal ist es echt schwierig, wenn dann Leute sagen, ja, hast du das und das gemacht? Hast du, und du bist diese Option schon 80.000 Mal durchgegangen.
Ja, ja.
Und dann, ja.
Da ist man ja auch irgendwann, ne? An dem Punkt hast du halt, also zumindest bei mir ist das so, es gibt fast nichts, was ich zu diesem, was wir machen, zu diesem Geschäftsmodell selber noch nicht durchdacht habe. Es gibt super selten Punkte, wo, weil ich mich halt den ganzen Tag damit beschäftige und das seit 3 Jahren, es gibt halt super wenige Punkte, wo man mir irgendwie mal mit so einem neuen Impuls oder so kommen kann. Und das ist natürlich auch schwierig, ne? Leute nehmen das natürlich auch immer dann so wahr, als würde man das irgendwie nicht annehmen wollen oder so. Aber ich glaube, manchmal hilft es auch einfach, gerade in solchen Situationen, einfach mal zuzuhören und halt nicht direkt irgendwie das Nächste und das Nächste und das Nächste wieder fortzusetzen. Und ich weiß, man neigt da irgendwie immer zu, wenn man ehrgeizig ist, sich selber dann direkt zu sagen, okay, jetzt muss ich eine Lösung finden oder ich muss jetzt das ausprobieren. Und oft fehlt mir so ein bisschen die Menschlichkeit dabei, dass man sich auch selber einfach mal zugesteht, okay, hat jetzt halt nicht geklappt, fühlt sich jetzt halt blöd an und ich nehme mir jetzt irgendwie erstmal Zeit für mich und dann schaue ich irgendwie in Ruhe, wie es weitergeht. Und ich finde, wenn man sich dann ausgeruht hat, hat man auch wieder einen viel, viel klareren, kreativeren Blick auf die Sachen. Das ist natürlich auch immer so was, wenn man jetzt gründet oder auch selber, wenn man irgendwie was Eigenes startet. Das ist ja nicht irgendwie, du hast ja kein Ende, sondern du musst ja irgendwie dann schon über eine sehr, sehr lange Zeit irgendwie durchhalten. Und ich merke irgendwie so auch gerade so in dieser LinkedIn-Bubble, dieser Hustle-Kultur, die ja auch sehr herrengeprägt ist, würde ich fast mal sagen, die nimmt manchmal auch so ein bisschen Oberhand. Und das ist auch so was, was mich an der Startup-Szene so ein bisschen stört. Es wirkt immer so, als würden alle krass Millionen hinterhergeworfen bekommen, als würde immer bei allen alles funktionieren, jetzt hier die 6 Millionen Umsatz geknackt und so. Das sind aber nur die Leute, die darüber reden. Der Großteil der Leute spricht halt nicht darüber und der Großteil der Zeit ist es einfach hart und schwierig. Das erweckt aber nach außen das Bild, als wäre man selber der Versager irgendwie, weil man nicht jeden Tag irgendwas zu berichten hat, was gerade wieder so hervorragend geklappt hat. Und dementsprechend plädiere ich da auch für mehr Realität irgendwie, dass man immer nur das mitbekommt, was die Leute auch teilen wollen und die ganzen schwierigen Sachen, die wir alle haben, die kriegt man halt gar nicht so richtig mit.
Aber glaubst du, es würde helfen, wenn mehr Leute genau das auch teilen würden, diese schwierigen Sachen? Also wünschst du dir das auch mehr?
Ja, total. Ich versuche das ja selber auch schon.
Ja, habe ich gesehen.
Genau, ich schreibe ja auch irgendwie viel darüber, was nicht funktioniert oder was für komische Kommentare ich kriege oder auch so Sachen.
Was genau meinst du? Kann ich gar nicht nachvollziehen. Kenne ich nicht.
Ja, du hast das ja auch. Ich frag mich
manchmal. Kriegst du auch Fanpost?
Schon so ein bisschen. Ne? Ich weiß nicht, hattest du das gesehen von diesem Kommentar unter diesem Zeitungsartikel?
Habe ich gesehen, die du nochmal aufgegriffen hast.
Was zur Hölle ist das denn?
Ja, vielleicht musst du es nochmal erklären. Also ich habe es mir extra gescreenshottet tatsächlich, meine Liebe. Du warst im Kölner Stadtanzeiger.
Genau.
Du hast ein Interview gegeben.
Ja, voll cool.
Ja, mega. Also richtig toll.
Ne, war mega. Und dann habe ich den Fehler gemacht, weil mich das interessiert hat, mal bei Facebook reinzugucken, was die Leute denn unter so einem Kölner Stadtanzeiger-Artikel schreiben.
Das ist aber bitter. Da hast du es dir richtig gegeben mit Facebook. Ne?
Ja, selber schuld. Ne? Also aber mich hat es total interessiert und es hat voll die Diskussion losgetreten. Ich weiß gar nicht mehr genau, was. Hast du den Screenshot da?
Ja, genau. Der Franz schreibt, ich darf es ja so sagen, weil man kann es noch sehen. Also der Franz hat geschrieben, wie viele Arbeitsplätze hat das Mädel denn bisher geschaffen und dabei wie viel Fördergelder verschleudert? Ja, Franz.
Ja, bisher habe ich noch nicht so viele Fördergelder verschleudert und bisher habe ich ein paar Arbeitsplätze geschaffen. Ich weiß aber nicht, was der Franz da so gemacht hat.
Das Mädel.
Oh. I don't know. Das sind halt so Sachen, die kriegst du halt auch, ne? Und ist tatsächlich nimmt es auch auf LinkedIn zu, dieser Ton, finde ich. Mhm. Weil halt LinkedIn auch stärker durchgemischt wird. Ne? Es ist so ein bisschen wie damals das Clubhouse-Phänomen. Am Anfang waren nur so die Leute, denen man so zuhören wollen würde, weil sie wirklich was fundiert zu sagen haben da. Und irgendwann schwemmt sich das so rein. Und ich glaube, das passiert LinkedIn leider gerade auch ein bisschen. Ja, also ich war ehrlich gesagt geschockt, dass das halt jemand, also gerade unterm Kölner Stadtanzeiger, nicht aus der Startup-Bubble, dass das Erste, was diese Person dazu denkt, ist, dass man irgendwie Fördergelder verschleudert. Weil man zahlt ja auch extrem viel Steuern, ne? Also so ist er jetzt auch nicht. Und ja, das Mädel halt wieder. Das ist, da frage ich mich immer, was würden die bei Männern drunter schreiben, ne? Das ist ja auch immer nochmal so ein Thema.
Ja, also auf jeden Fall nicht in der abwertenden Art, wie er es gemacht hat. Vielleicht würde er auch irgendwie was Blödes schreiben, aber nicht mit diesem sexistischen Unterton. Was ich immer so krass finde, ist, ich überlege mir bei solchen Kommentaren immer, ich bin ja so ein Mensch, ich will es immer verstehen. Also ich stelle mir das dann auch immer so bildlich vor, wie jemand einfach so zu Hause sitzt und dann so das liest und sich, und dann müssen ja diese Synapsen, müssen ja so greifen, dass wenn man dann jemand sagt, oh, das regt mich voll auf und Ärmel hochkrempelt und dann in die Tasten haut. Und dann denke ich mir so, fühlt sich die Person danach befreit? Also was ist das für ein Gefühl danach? Denkt man, macht man den Laptop wieder zu und sagt so, ach Gott sei Dank, jetzt mache ich mir erstmal ein Bier auf. Mein Gott, jetzt bin ich alles los. Also das ist für mich einfach so unverständlich. Und was dein Franzl ist, ist mein Detlef.
Ja, der sozusagen. Detlef, ja, habe ich gesehen.
Genau. Auch schön, ja. Aber das ist natürlich auch krass. Mir ist noch eine Sache eingefallen, ja. Madeleine. Würdest du, wenn wir nochmal auf deinen Hintergrund zu sprechen kommen, auf deine Sozialisierung, würdest du sagen, dass du mehr Antrieb, mehr Motivation hast oder hattest, weil du eben nicht diesen doppelten Boden hast, als wenn du jetzt Madeleine von und zu wärst?
Voll, klar. Also du bist ja dann automatisch in so einer Rolle, wo du also wirklich die Hauptverantwortliche in der Gestaltung deines Lebenswegs und deiner Perspektive bist, ne? Weil Es macht halt niemand anderes für dich. Ich will mir jetzt auch gar nicht das Urteil erlauben, wie das bei anderen Familien irgendwie so ist. Ne? Und es soll auch gar nicht so klingen, als würde ich das irgendwie herabwürdigen. Aber ich glaube, es ist halt sehr viel einsamer, glaube ich. Weil du dich natürlich auch in Kreise reinbewegst, wo ja einfach auch schon gerade in diesen Netzwerken, finde ich, merkt man das immer, wenn sich irgendwie alle von den gleichen Unis kennen oder alle irgendwie dann, ich habe letztens so eine ganz crazy LinkedIn-Seite gefunden, das war auch irgendwie so krass Bro-Culture-mäßig. Muss ich dir unbedingt mal schicken, das war ganz weird.
Oh, bitte mach das.
Das war dann, das
was
war,
ist das für eine Seite, wo sich nur Unternehmer, Unternehmerinnen-Familien treffen?
Ja, aber aber das ist, da treffen sich nur so Anfang 30er Männer. Und die nennen das auch irgendwie so. Und das ist tatsächlich noch eine der wenigen Seiten, finde ich, wo mit Selbstverständlichkeit ein Foto von 60 Männern gepostet wird, ohne dass eine Frau dabei ist, weil das ist ja der Sinn und Zweck der Vereinigung, weißt du?
Aber die Frage ist ja, wie hast du bitte diese Seite gefunden?
Weil irgendwer das geliked hatte, den ich bei mir im Netzwerk hatte. Und ich habe da so reingeguckt und dachte so, okay, ist das noch erlaubt? Oh. Kann man das 2022 noch so machen? Das hat mich so ein bisschen erinnert an diese Burschenschaften, die gab es in Bonn ganz doll.
Oh ja, ja, ja. Ja,
ja, ja, genau.
Also, aber was ich gerade bezeichnend fand, ist, und da habe ich echt so ein bisschen Gänsehaut gerade gehabt, was du gesagt hast, man fühlt sich so einsam. Das trifft es total. Man fühlt sich wirklich einsam. Das ist genau der Punkt. Ob du auf eine Veranstaltung gehst und angeguckt wirst, weil du bunte Klamotten anhast oder mit Abstand die Jüngste bist oder Migrationsvorderhintergrund hast oder eben niemanden kennst. Oder wenn es darum geht, wie wir vorhin besprochen haben, RatgeberInnen irgendwie zu haben, die vielleicht auch mal eine Intro machen können, die einen Kontakt für dich aufmachen können. Also diese Einsamkeit, ich finde, damit muss man umgehen können.
Ja.
Und da sich wieder rauszuholen, zu sagen, ja, ich bin jetzt vielleicht einsam, aber ich schaff's trotzdem, das ist ja wirklich herausfordernd.
Du musst dich halt selber immer wieder pushen, ne? Und das ist schon, also ich merke das jetzt zum Beispiel so an Weihnachten. Ich liebe meine Familie total, aber ich weiß halt, dass die bis heute nicht genau verstanden haben, was ich da mache. Und das war im Studium halt auch so. Die konnten mir halt einfach nicht helfen, wenn ich irgendwas nicht verstanden habe, sondern ich musste halt selber irgendwie gucken, wie ich klarkomme. Oder in der Schule war das damals schon so. Ich würde sagen, so die erste, zweite Klasse ging noch. Obwohl mein Papa ja dadurch, dass er Holländer ist, jetzt auch immer noch dieses Hollanddeutsch spricht und es mit der, die das nicht so richtig hinkriegt. Aber das ist inzwischen schon richtig süß, also deswegen ist nicht schlimm. Aber im Jurastudium dann halt nochmal. Ich habe das immer gemerkt, wenn wir irgendwie uns mal uneinig waren oder so und dann so am Küchentisch diskutiert haben. Das ist dann halt nochmal doppelt schwierig, ne? Wenn deine Tochter dann an der Uni ist und dann auch noch Jura studiert und du diskutierst dann mit der, ist halt, glaube ich, echt unangenehm. Wie jeder, der mit einem Juristen schon mal diskutiert hat, weiß, was ich meine.
Das ist sehr unangenehm, ja, das stimmt. Ja, aber es ist gerade dieses, dass die Eltern dann auch nicht verstehen, was man macht. Es ist ja so eine Mischung aus, manchmal ist es vielleicht mal ganz witzig, aber irgendwie ist es auch manchmal, also ich habe auch schon erlebt, dass es mich fast schon traurig gemacht hat, weil ich so dachte, ja, ich muss wirklich sehr viel erklären. So. Und auf der anderen Seite, wenn man es jetzt mal positiv sieht, ist es auch eine gute Übung, weil wenn das dann dort verstanden wird, was du machst, ja, so, weil es ja Leute sind, in dem Fall unsere Eltern, die wirklich sehr weit weg einfach von den Themen sind. Ne? Also ich meine, meine Eltern mit diesem Frauending und so, das lange nicht verstehe. Ich dachte so, okay, steht unsere Tochter jetzt auf Frauen? Ja, so. Was ist da jetzt los? Warum sehen wir ständig irgendwelche Bilder, wo sie mit irgendwelchen Frauen unterwegs ist, dass das Frauennetzwerk, Frauen-Empowerment, Female-Empowerment, Diversity, so, jetzt beginnt meine Mutter immer, das ist ganz interessant, die guckt immer so die Talkshows und dann zählt die immer, wie viele Frauen sitzen bei Markus Lanz, wie viele Männer und dann schickt die mir immer so Screenshots vom Fernseher und sagt dann immer, du, wieder nur eine Frau oder nur Männer, du, da habe ich mich so aufgeregt, also jetzt hat sie es so verstanden, aber das ist ganz schön, ne? Hat ein paar Jahre gedauert, aber ist ja nicht schlimm, kam an.
Ja, mein Papa, also das muss man wissen, so mein Papa und meine Mama sind ultra krass stolz, auch wenn sie nicht genau wissen, was ich mache. Also die haben mich immer total supportet. Als ich hier unser Office gemietet habe, hat mein Papa auch geholfen, das alles zu renovieren und so. Das war dann was, da konnte er sich dann halt einbringen. Das macht er dann auch, da ist er dann auch beleidigt, wenn ich ihn nicht frage. Aber nee, da bin ich schon dankbar, weil ich kenne halt auch viele, die diesen Rückhalt nicht haben, ne? Dass die Eltern dann halt sagen, ja, aber warum wirst du denn jetzt nicht Anwältin? Was machst du denn da jetzt? Warum haben wir denn nicht das ganze Studium finanziert? Ne? Das ist jetzt auch nicht so cool. Ja. Aber ja, dieses einsame Ding, das ist halt auch eins der Themen, glaube ich, weswegen es so wichtig ist, wenn du halt nicht aus der Bubble kommst, so schnell wie möglich zu versuchen, dir ein Netzwerk aufzubauen und warum auch Institutionen wie die Unis und alles Mögliche einfach viel, viel mehr tun müssen, um diese Netzwerke für die zu fördern, die halt nicht in der Bubble sind. Ne? Und da sehe ich auch die Startup-Szene in der Verantwortung zu sagen, okay, alle WHUler, die es gibt, haben jetzt schon was gegründet, jetzt ist so mal Zeit für die Nächsten.
Ja.
Weil jetzt ja auch einfach ganz andere Probleme der Gesellschaft gelöst werden müssen, die auch einfach, sag ich jetzt mal, Gruppen der Bevölkerung betreffen, auf die man gar nicht kommen würde, wenn man nicht selber aus der Bubble ist. Und deswegen glaube ich, dass jetzt so, jetzt gab es schon mal so einen Schubs, dass es Startups in Deutschland gibt und dass es Venture Capital und diesen ganzen Krams, diese ganzen Anglizismen und so, dass es das jetzt alles gibt. Und jetzt ist mal so die Zeit, wo wir halt gucken müssen, wie kriegen wir die Startup-Szene diverser, wie können wir die Leute mitnehmen, die den Zugang noch nicht so haben. Das sind ja sowohl Frauen als auch wirklich alle, die einen migrantischen Hintergrund haben, alle, die vielleicht aus der LGBTQ-Community kommen. Das ist ja auch sowas, was ich bei meinem Ehrenamt noch sehr stark mache, weil ich einfach weiß, wie sich das anfühlt, wenn man so die Person ist, die irgendwie im Raum steht und halt nicht dazugehört, so. Und wie anstrengend es ist, immer diese Extrameile gehen zu müssen, sich das halt alles selber anzueignen, weil ich meine, das ist ja doppelter Energieaufwand, ne? Gründen ist ja eh schon super hart. Und dann musst du halt trotzdem immer nochmal das extra Ding machen.
Du musst das einmal nochmal erwähnen für diejenigen, die zuhören, was du in deinem Ehrenamt machst. Ich habe es natürlich gelesen.
Aber ich bin seit kurzem Vorsitzende des Startup-Verbands in NRW, NRWelly.
Genau.
Da setze ich mich ja für die Startup-Kultur und das Ökosystem hier in NRW ein. Und eines meiner Hauptthemen ist natürlich auch da, die Szene diverser zu gestalten und inklusiver zu machen. Das ist natürlich auch ein riesiges Thema. Man sieht es ja irgendwie, 2% der Frauen kriegen Venture Capital. Dann sagen viele Männer so, ja, die machen vielleicht einfach keine Cases, die skalierbar sind und so. Das muss ich dir ja nicht erzählen. Das hast du wahrscheinlich ja schon ganz oft auch hier besprochen. Aber gerade das auch gemeinsam mit den relevanten Institutionen, mit dem Wirtschaftsministerium, mit den Banken auszuarbeiten, okay, wie kann man diesen Zugang für alle ermöglichen und wie kann man auch irgendwie NRW damit nach vorne bringen? Weil hier ist unglaubliches Potenzial. Wir haben so viele Mittelständler und so viele coole Kooperationen, die man machen kann. Und ich glaube, da muss noch einiges gemacht werden, um das so stärker voranzubringen, damit nicht wieder alle in den Startup-Tourismus nach Berlin verfallen.
Den gibt es ja auch noch tatsächlich. Ich finde es super, dass du auch für dich so ein Thema gesetzt hast, auch gerade in dem Verband zu sagen, ich halte hier die Fahne auch für das Thema Diversity hoch. Und zwar in allen Dimensionen, auch wenn jetzt mich persönlich nicht jeder, sage ich mal, betrifft. Aber ich weiß, wie es ist, eben die Einzige zu sein. Ich finde das richtig, richtig toll, Madeleine. Ich habe zum Schluss noch ein paar Fragen auch für dich vorbereitet.
Ja.
Und ich habe mich gefragt im Vorfeld, was eigentlich dein größtes Learning in 2022 war.
Mein größtes Learning in 2022 ist, dass mit den richtigen Menschen alles immer besser ist. Betrifft ganz viele verschiedene Bereiche.
Das ist so schön. Das hast du so schön. Das hast du echt schön gesagt.
Ja, das betrifft sowohl das eigene Team. Also wenn die richtigen Leute da sind, dann ist nicht schlimm, wenn es irgendwie mal schwieriger ist oder nicht so läuft. Deswegen würde ich auch nie Abstriche machen, was so das Team ist, was man einstellt. Das ist das Allerwichtigste. Dann gleichzeitig auch privat, sich irgendwie mit Leuten zu umgeben, die halt positiv sind und wo man mit mehr Energie rausgeht, wenn man die gesehen hat, als man reingegangen ist, weil das ist natürlich auch sowas und klingt vielleicht ein bisschen blöd, weil ich das sage, aber wir werden ja auch alle älter und man hat immer weniger freie Zeit und da wird es auch viel, viel kostbarer, mit wem will ich irgendwie die Zeit verbringen oder will ich lieber alleine, also ich habe bei manchen Leuten einfach gemerkt, okay, irgendwie sitze ich dann lieber mal alleine zu Hause auf dem Sofa und dekoriere irgendwie meinen Weihnachtsbaum oder so, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das zieht mir eher Energie, als dass es mir welche gibt, so, ne? Und das wird ja auch, je älter man wird, irgendwie immer wichtiger, lieber die Zeit mit denen zu verbringen, wo man dann auch wirklich tiefgehende Freundschaften und Bindungen irgendwie hat. Ja, und die Family natürlich, ne? Also auch da, meine Mama, das ist vielleicht auch noch so ein kleines persönliches Ding, meine Mama ist relativ lange schon im Pflegeheim. Und da merkt man natürlich auch, okay, wie kostbar das halt ist, ne? Und gerade wenn man natürlich in der Gründung hängt und irgendwie jede freie Minute in die Gründung reinsteckt, dass man da auch schaut, dass man irgendwie so nicht komplett den Fokus verliert, was halt sonst im Leben noch wichtig ist. Da gehört natürlich die Familie auch total zu.
Ja, das ist so wichtig mit der positiven Energie oder mit einer Energie, die einem einfach gut tut, ne? Und da entsprechend auch zu schauen, dass es Menschen sind, die einem gut tun. Das ist manchmal gar nicht so einfach, finde ich, sich da auch davon frei zu machen, weil na, manchmal ist es ja auch irgendwie das familiäre Umfeld, wo man merkt, es tut mir gerade nicht gut. Aber ich finde es wichtig, den Punkt, den du nochmal gemacht hast, in sich hineinzuhorchen und genau zu überlegen, wo ziehe ich eigentlich meine Energie raus und woanders muss ich sie geben und dann eben dementsprechend auch zu entscheiden. Wie sieht eigentlich so ein perfekter Samstag oder Sonntag für dich aus?
Ausschlafen.
Das ist, wie lange schläfst du dann aus?
So bis 10 oder so.
Ja. Okay, das, Gott sei Dank. War letztes Mal, ich habe mal jemanden gefragt, also ausschlafen, ja, so bis 7 oder so schlafe ich dann schon mal aus. Hallo.
Das ist für mich schon früh aufstehen unter der Woche. Ja. Also das ist was, das ist mein Privileg als Selbstständige, ja. Ich möchte nicht irgendwo um 7 Uhr auftauchen müssen.
Ja,
das geht gar nicht.
Also ich kann es auch, körperlich schaffe ich das einfach nicht. Ich habe das eine Zeit lang mal versucht, diese 5-AM-Club-Geschichte und so, weil ich gedacht habe, jetzt willst du auch zu den Coolen gehören. Mein Körper macht es einfach nicht mit.
Same hier. Also ich kann dann, irgendwie funktioniere ich dann nachts besser, als dass ich morgens funktioniere. Und gerade im Winter, wenn es noch dunkel ist oder so, auf keinen Fall. Nee, das geht nicht. Genau, wenn ich dann ausgeschlafen habe, frühstücke ich total gerne auf dem Balkon oder probiere irgendwie so crazy neue Rezepte aus.
Oh, Frühstücken ist so toll.
Und dann so Spaziergang mit irgendwo einem geilen Hipster-Hafer-Cappuccino holen und rumlaufen. Und irgendwie in Köln gibt es ja immer ganz viele Events und so. Und dann spaziere ich am liebsten ohne Ziel durch die Stadt, weil ich finde, das sind immer so die besten Sachen. Und Köln ist dann auch wieder so klein, du triffst dann immer wieder Leute und so. Und das ist auch irgendwie cool. Macht voll Spaß. Und abends gucke ich gerne Serien.
Was guckst du derzeit?
The Crown, die neue Staffel.
The Crown, ja, klar. Ja.
Ich liebe so historische Sachen.
Ja, ich auch. Letzte Frage. Was hast du dir für nächstes Jahr an verrückten Sachen vorgenommen?
Noch verrückter als das, was ich eh schon mache? Also genau, Weltherrschaft
mehr,
und so?
Noch mehr Achterbahn. Genau, noch mehr Weltherrschaft. mit Franz. Mit Franz, ja, zusammen.
Genau, Dinner mit Franz. Das ist was richtig. Dinner. Muss ich mal in seine DMs sliden. Nee, Quatsch.
Oh, bitte.
Nee, ich war verrücktes, ich hätte super gerne einen Hund, tatsächlich.
Oh, ja, das kann ich dich nur animieren zu.
Ja, ne?
Klar.
Ja, habe ich auch voll Bock drauf. Ich habe das erste Mal das Glück, dass ich eine Wohnung habe, wo der Vermieter nicht anfängt zu weinen, wenn man Hund sagt. Und dementsprechend hätte ich gerne einen Hund. Und finde ich auch schon ziemlich crazy, muss ich sagen.
Ja, das ist auch crazy. Also ehrlich gesagt, es wird eine Umstellung. Aber ganz toll, ich war vorhin noch, bevor wir jetzt diesen wunderbaren Podcast aufgenommen haben mit meinen Hunden im englischen Garten, ich liebe es, es ist wie Yoga. Ich werfe den Ball, er kommt immer wieder zurück. Es ist einfach nur, ja. Und man lernt tatsächlich ständig neue Leute kennen. Also für alle die Singles da draußen, ne? Also ich habe immer Freundinnen, die meine Hunde haben wollen, weil sie ständig neue Leute kennenlernen. Also, das ist auch mal sehr spannend.
Ist dann irgendwann so das neue Tinder, weißt du? Gehst einfach nur mit Hunden raus auf irgendeine Wiese.
Das ist auch ein Networking-Tool. Also ich habe da auch schon wirklich Business-Leute getroffen. Jetzt nicht nur für... Ich bin hier nicht in Verruf geraten. Genau, das ist richtig krass. Ach, Madeleine, das war so schön. Und wie gesagt, ich finde, erstmal solltet ihr alle natürlich folgen. Vor allem auch auf LinkedIn. Es macht nicht nur Spaß, sondern ist immer augenöffnend, was du teilst. Und wie gesagt, wenn alle Stricke reißen, finde ich, musst du diese Comedy-Geschichte nochmal angehen. Also ich hörte ja, aus Köln kommen viele spannende Comedians, unter anderem die wunderbare Caroline Kebekus. Ich finde, da ist jetzt auch noch Platz und Zeit für
Madeleine. Ja, voll. Nach dem Exit dann. Dann habe ich alles gesehen, dann kann ich alles erzählen.
Dann kannst du alles erzählen und ich mache dein Management. Haben wir schon wieder eine Business-Idee.
Ja, siehst du mal, gut. Nachdem wir unsere Boutique aufgemacht haben.
Genau. Also ein ganzer Live-Circle. So, vielen Dank für deine Zeit. Es war toll.
Super gerne. Vielen Dank für die Einladung. I'm an independent diva with a side of true lovers. Check it out.